Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Der Koch, der Österreich sexy macht, schrieb vor kurzem eine große Tageszeitung hier in Österreich. Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, muss man sagen. Das macht mein heutiger Gast, ein gebürtiger Oberösterreicher, nämlich wirklich. Und zwar auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise in New York. Dort führt er eine der angesagtesten Adressen. Warum das so ist, liegt sicher auch an seinem einzigartigen Werdegang. Er arbeitete unter anderem unter Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann im Wiener Steirereck unter Heinz Reitbauer, bei Charlie Trotter in Chicago und machte dann vor allem als Schützling Gordon Ramsays in London und New York von sich reden. Als Küchenchef in Ramsays New Yorker Restaurant kochte er mit nur 27 Jahren 2 Sterne. Er eröffnete dann 2014 sein erstes eigenes Restaurant, das Batard, holte damit auf Anhieb 1 Stern und machte sich einen wirklich schillernden Namen im Big Apple. Ein bisschen später, im September letzten Jahres, eröffnete er dann sein neues Restaurant, das Koloman im Ace Hotel, und dort verbindet er die österreichische Küche mit der französischen, und eins steht fest, die New Yorker lieben es. Wie hat er das alles gemacht? Wie tickt New York, auch gastronomisch? Was hat es mit dem Schnitzel auf sich, mit dem er New York so erobert hat, so erfolgreich? Über all das und vieles mehr sprechen wir heute. Er ist live aus New York zugeschaltet. Ich freue mich riesig, ihn endlich hier zu haben als unseren Gast. In diesem Sinne herzlich willkommen, Markus Glocker.
Lukas, herzlichen Dank für die Intro. Das war eine super tolle Intro. Lieben Dank, freut mich sehr, mit dir über meine Karriere ein bisschen zu quatschen.
Ja, ich freue mich wahrscheinlich noch mehr, Markus. Ich finde es auch super, wir haben das jetzt irgendwie hinbekommen, ne, mit der Zeitverschiebung. Wir sind, lass mal überlegen, ich glaube 6 Stunden vor euch in New York, bei uns 18.30, bei euch 12.30, super.
12.30.
Ja, Mittagsservice ist im vollen Gange im Koloman.
Ist im vollen Gange, aber ich habe es geschafft, hier jetzt in ein Zimmer zu gehen, hier in der Suite im Ace Hotel, ja, und mit dir ganz ruhig zu quatschen.
Ja, super. Ist ein guter Einstieg, finde ich auch, weil wie läuft es jetzt gerade für dich auch von, was deine Rolle betrifft? Ich meine, du hast das Restaurant, ich habe es jetzt vorhin angesprochen, September 22 eröffnet, ist noch nicht ganz ein Jahr, ist sicher nicht selbstverständlich, dass da eine Bude einfach schon genau so läuft, so routiniert. Kannst du dich da schon ausreichend rausnehmen, auch in so wichtigen Zeiten wie gerade Mittagsservice?
Ja, also ich habe durch meine 15 Jahre hier in New York alleine, habe ich schon sehr viele Jünglinge herangebracht, sage ich mal, wenn ich das so sagen darf. Ich habe ein tolles Team, und das Team ist nur deswegen so, weil ich einfach die Kontakte aufgebaut habe und gepflegt habe und auch durch die Pandemie das gepflegt habe. Dadurch habe ich jetzt wirklich ein tolles Team, und ich bin nicht mehr der Koch, der jetzt drin steht und jedes Gericht selber anrichten muss. Ich mache es sehr gerne, das ist meine Passion, aber ich habe meine Küchenchef drinnen, ich habe meine Sous-Chefs und Pastry-Chefs, und die machen das.
Hast du von deinem letzten Restaurant die Leute rübergenommen, oder warum läuft das schon alles so geschmiert?
Also ich habe viele meiner Leute, die bei im Management waren, habe ich natürlich mitgenommen. Mhm. Und auch viele Köche, die gerade so im Sprung zum Sous-Chef waren, die habe ich auch alle mitgenommen natürlich. Und die sind jetzt meine Sous-Chefs, und den Küchenchef, der was eben Batard gehabt hat, den habe ich natürlich auch hier eingesetzt. Es wäre eigentlich unmöglich gewesen, so ein Restaurant wie das Koloman zu eröffnen, ohne Mitarbeiter zu haben, die man schon vorhin kennt.
Ja, ja.
Es ist einfach zu ein großer Betrieb, um das zu machen.
Ja, kommen wir dann gleich auf den größeren Betrieb zu sprechen. Es ist bei mir noch eine Frage aufgetaucht. Habe ich das richtig im Kopf, dass eigentlich jetzt zwischen Ende von Batat und Anfang Koloman schon irgendwie ein Jahr dazwischen gelegen ist, oder?
Ja.
Weil du gesagt hast, natürlich übernimmst du die Leute so, natürlich ist das ja auch wieder nicht. Da war eigentlich ein Jahr Leerstelle dazwischen.
War ein Jahr Leerstelle. Natürlich haben wir auch nicht arbeiten können in gewissermaßen, weil natürlich der Shutdown auch wie in Österreich auch bei uns stattgefunden hat. Und das natürlich ein großes Problem war. Natürlich haben wir uns über Zoom unterhalten, haben vielleicht das eine oder zwei Bier getrunken gemeinsam über Zoom und haben natürlich auch gequatscht und gewisse Ideen weitergeleitet. Stillstand war für mich im Prinzip in der Pandemie nicht. Nur dass wir nicht in der Küche waren, heißt es nicht, dass wir nicht uns zusammengeschlossen haben und am Konzept gearbeitet haben. Und das war eigentlich eine super tolle Phase für mich auch, als natürlich Pandemics separat eine unglaublich unfassbare, terrible Geschichte, keine Frage. Ja, aber auf der anderen Seite war es von der Kreativität für mich und auch meinen Küchenchef eigentlich ganz toll für ein paar Monate mal wirklich nicht in der Küche zu stehen und das auf die Seite zu schieben und einfach mal sagen, okay, was funktioniert nicht, was wollen die Gäste nach der Pandemic?
Ja.
Und diese Fragen haben wir uns gestellt und ich habe das Koloman, die Vision von Koloman habe ich schon seit Jahren in meinem Kopf gehabt, aber nur, ich habe niemals die passende Location gefunden, weil es, da muss halt wirklich von der Location her, vom Raum her, Essen, Wein, muss einfach alles zusammenpassen, weil, na, was ist Paris und Wien, was ist es?
You know?
Das ist nicht nur das Essen, sondern da geht es um sehr viele andere Dinge auch und daran haben wir gearbeitet und die Location hier, was das frühere Breslin war, ist ein super Landmark-Building, heißt es hier, das ist unter Denkmalschutz und da haben wir uns reingehauen und das haben wir dann so nach Koloman-Inspiration eingerichtet und ist einfach locker von der Leber zu kochen, aber schon irgendwo ein bisschen Disziplin ist da, die Technik ist da, alles keine Frage, aber es ist einfach ein bisschen lockerer von der Leber und ein bisschen einfacher und es hat ein Volumen, das Restaurant lebt einfach.
Ja, ist interessant, weil ich habe in vergangenen Interviews von dir auch immer wieder mal, das war damals noch in Bezug auf das Batat, immer das auch als Kriterium gelesen. Du hast damals zu Batat-Zeiten, wenn du Interviews gegeben hast, auch gesagt, hey, lasst mich ein bisschen in Ruhe mit dem ganzen Shishi-Zeug und so. Es soll schon ein Ort sein, der lebt. Das ist schon, habe ich das Gefühl, ein roter Faden, der sich durch...
Das war immer mein Ding.
Ja.
Und das habe ich auch immer geliebt. In jedem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, das war mir auch immer sehr wichtig. Also Paradebeispiel Steyrereck Wien. Was für ein unfassbarer, schöner Laden das ist. Und ich habe damals das im Stadtpark mit der Heinz Reitbauer die Chance gegeben, mit ihm zu arbeiten. Und weil ich heute noch sehr dankbar bin, was ich da gelernt habe, ist unfassbar. Und es war einfach ein Restaurant. Wir haben 100 zum Lunch gemacht und wir haben 120 zum Dinner gemacht. Das muss mal jemand nachmachen. Ja?
Auf dem Niveau,
keine Frage. Das hat mich immer schon beeindruckt. Auch mit Gordon Ramsay, das waren nie Restaurants, die jetzt, sage ich mal, 30 Gäste am Abend geschickt haben. Auch ein 3-Sterne-Restaurant von Gordon Ramsay hatte es 60 zum Lunch und 60 zum Dinner geben.
Ja.
Und das hat für mich hat es irgendwie einen gewissen Reiz. Was auch auf der anderen Seite auch der andere Reiz ist, für mich ein Counter. Keine Frage, wenn man 14 bis 16 Sitzplätze hat und wirklich nur auf diesem Wohnzimmergefühl mit dem Koch zu speisen, auch eine tolle Sache. Aber dazwischen drinnen ist es eine Grey Zone für mich. Mhm. Und das kann sehr, sehr schnell langweilig werden.
Ja, ja. Waren jetzt, finde ich, so viele Dinge, die du gesagt hast, die so viel Neugierde wecken in mir und wahrscheinlich auch in vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht fangen wir ein bisschen chronologisch an. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt, du hast ja wirklich auch aus heutiger Perspektive fast schon legendäre Stationen ausschließlich hinter dir. Du hast jetzt vorhin das Steyrereck erwähnt. Das war doch damals auch noch eine ganz andere Zeit, Steyrereck. Hilf mir kurz von den Jahren her, als du dort warst.
Steyrereck war ich...
Anfang 2000er, sowas?
Nein, das war, wann das Steyrereck aufmacht, ich bin, glaube ich, 4 oder 5 Monate nach der Eröffnung im Stadtpark. Das müsste um den Dreh von 2005 herum gewesen sein.
Ja, ja.
Und ich bin zu dem Zeitpunkt gerade zurückgekommen aus Chicago. Ja. Und... zu weit zu schießen jetzt, aber Chicago war halt mein Ort des Kochens zu diesem Zeitpunkt und bin dann zurück, weil mein Visum ausgelaufen ist. Und
ich das hört man so oft, man hört das so oft, wenn Leute irgendwie aus Amerika erzählt haben, das ist so oft ein Visum. Aber gut, ja.
Ja, das ist, also immer eine Schwierigkeit. Und ich war der erste deutschsprachige Koch beim Charlie Trotter damals. Mhm. Also das war eine Seltenheit, dass da jemand mit Visum rüber ist. Mhm. Und wie das Visum aus war, habe ich natürlich das Angebot bekommen, New York mit Gordon Ramsay aufzusperren. Aber ich wollte dazwischen sein, was machen, was cool ist und was mir auch was bringt und wo ich was lerne. Ja. Und habe dann auch den Herrn Reitbauer gefragt, ob ich bei ihm einsteigen darf und ihm auch gesagt, wenn das mit Chicago, also mit New York funktioniert, dann würde ich nach New York gehen. Ja. Dann hat sie mir gesagt, kein Problem, we cross that bridge when the bridge is there.
Ja, super. Waren trotzdem auch noch andere Zeiten. Wie hast du die Zeit beim Reitbauer in Erinnerung? Also ich nehme an, du hast unglaublich viel gelernt, aber als daran anknüpfende Frage, wie hast du es im Vergleich zu heute in Erinnerung? Was war damals ganz anders als heute?
Also ich war in der Küche vom Reitbauer seitdem her nicht mehr, aber ich habe zwischendurch auch gegessen. Natürlich hat sich der Heinz in meiner Ansicht irrsinnig weiterentwickelt und irrsinnig immer pushing the envelope. Ich glaube, das war immer sein Credo. Ja, und für mich war das Schöne am Steyrek damals, war die alte Brigade und die neue Brigade war da irgendwie zusammen. Und natürlich hast du ein bisschen Reibereien gegeben, keine Frage, zwischen alt und jung, das ist normal. Ja. Aber ich habe gesehen, wie man Bäuschel ansetzt auf der einen Seite und ich habe gesehen, wie man Stör Barbecue macht auf der anderen Seite. Und das war für mich dieser Interessante. Und ich habe was der schwarze Nüsse ansetzen im Keller mit Tony.
Hat damals
alles selber gemacht, ja. Und auf der anderen Seite machen wir oben Dinner Service mit Bibabo Ingredients und Zutaten, mit denen haben eigentlich nicht viele Leute gekocht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das hat mich bei ihm fasziniert, aber auch sehr offen, wenn ich neue Ideen eingebracht habe. Ich weiß noch damals, wenn ich rüberkomme, dann haben wir über die Buddha's Hand gesprochen. Ja, Buddha's Hand ist jetzt überall. Ja. Das gibt es jetzt überall. Aber zu dem Zeitpunkt, Buddha's Hand war nicht wirklich aktuell.
Diese Zitrusfrucht, diese zitrusartige,
Und der Heinz war einfach offen für gewisse Ideen von seinem Köchen und von seinem Team. Mhm. Und das hat es nicht in vielen Restaurants gegeben. Als junger Koch, das mitzuwirken und mit dabei zu sein. Und ein gewisses, wie sagen wir so, Ownership bei einem Gericht mit dabei zu haben, wenn das auf die Karte kommt, das fühlt sich ganz, ganz anders an, als wie nur ein Rezept exekutieren. Das ist perfekt, schmeckt gut, aber die Persönlichkeit ist nicht da. Und das habe ich wirklich geschätzt an der Familie Reitbauer.
War das für dich nicht auch sowas als jemand, der heute zumindest zur Hälfte die österreichische Küche in so einer mondänen Stadt wie New York verkörpert, auch eine extrem wertvolle und solide Basis zu lernen, einfach wirklich das State of the Art einer zeitgemäßen österreichischen Küche? Oder hast du das davor irgendwie schon beherrscht?
Beherrscht nicht unbedingt, das haben wir auch selber aneignen müssen, aber für mich war es eine logische Sequenz, das Ganze. Mhm. Also ich habe in der französischen Küche die ganze Zeit gearbeitet und gelernt und es war auch super toll und gewisse Sachen lernt man und gewisse Sachen lernt man, wenn man es nicht macht, auch. Mhm. Aber wenn man ein bisschen älter wird, dann die Heimatgefühle kommen natürlich mit dazu und gewisse Erinnerungen hat man. Und diese Gerichte, was man entwickelt oder zusammenstellt, haben natürlich dann ein bisschen mehr Wert auch für den Gast, weil das ist einfach eine Persönlichkeit mit dem Gericht. Und ich sage jetzt nicht, ich will jetzt unbedingt der Markus Glocker, der Schnitzelkoch von New York, dargestellt zu werden, ist auch nicht mein Ding, aber es ist nicht falsch, wenn man Schnitzel perfekt macht und das wirklich toll gemacht ist. Und es ist nicht falsch, wenn man hier in Amerika einen Burger macht, der mit 7 verschiedenen Fleischsorten zusammengemacht wird, dry-aged, hausgemachter Brioche-Bann und so weiter. Das sind lauter Gerichte, da ist was dahinter, wenn man das richtig macht. Man kann es auch Larifari machen, keine Frage, wenn das wirklich pickt, wie man zu Hause sagt, dann macht es einen Impact. Und das hat sich für mich dann herausgestellt, wie ich das Bataan aufgesperrt habe in New York. Ich brauche was, wo meine Persönlichkeit mit dabei ist, damit auch die Person Markus Glocker mit dem Branding und dem Essen und dem Wein zusammenpasst.
Total, ja.
Da ist einfach zu viel, wie soll ich sagen, nicht unbedingt die Konkurrenz, aber es gibt einfach sehr viele gute Köche, es gibt sehr viele gute Restaurants in New York. Mhm. Wie stichst du raus?
Ja.
Und es ist nicht immer nur das perfekte Teller, sondern da geht es um mehr.
Es geht um Geschichte auch und es geht, glaube ich, auch darum, dass man etwas aus seinem Background macht, was jetzt ein bisschen Business-Talk-mäßig gesprochen, aber doch einen USP ergibt, oder? Also das ist sicher auch eine Überlegung gewesen.
Absolut. Also ich habe das auch bei meinem letzten Interview gesagt. Also natürlich, die Köche sind, auch wie ich das so mal, carte blanche. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt, damit ich mich selber verwirklichen kann.
Ja.
Und so war immer diese Thematik von Köchen, Investoren und das perfekte Restaurant. Aber für mich war es dann am schlussendlich nicht mehr das, was mich, wie soll ich sagen, satisfied hat, war nicht mehr das perfekte Gericht, sondern es war mir, okay, die Ente, wie kann ich das verwerten, dass es so super schmeckt und geil schmeckt, aber ich verwende das ganze Tier und es ist auch cost-effective und das Business ist sustainable.
Ja.
Und nur Geld
zu verlieren im Restaurant. Und es hat eine Story,
Restaurant.
Oder?
Es hat eine DNA. Ganz genau.
Ja.
Aber nur jetzt ein Restaurant zu haben, was perfekt ist, von oben bis unten, da ist nur Minus geschrieben, dadurch, weil man nur das Beste unter dem das Mittelstück nimmt.
Ja.
Es ist für mich nicht mehr die Schwierigkeit heutzutage.
Ja. Du hast jetzt vorhin ein bisschen den Sprung gemacht jetzt von Steyrack ins Batat. Dazwischen war ja aber doch auch Gordon Ramsay.
Ja.
Würde mich jetzt ein bisschen die Zeit dort auch interessieren. Ich glaube, weil sie fast schon ein bisschen, widersprich mir, wenn das falsch ist, aber vielleicht, weil es auch fast schon symbolisch dafür steht, wie stark sich die Gastronomie verändert hat. Also ich glaube auch so das Image von Gordon Ramsay hat sich auch wahnsinnig verändert vom gefühlsgetriebenen, cholerischen Genius-Küchenchef doch zu einem durch und durch ernstzunehmenden Unternehmer, der zweimal überlegt, ob er jetzt das Schimpfwort in den Mund nimmt oder nicht. Kannst du mir ein wenig erzählen, wie du das erlebt hast, damals die Zeit mit ihm, auch aus einer heutigen Perspektive, war es wirklich so arg in der Küche, wie man sich's vorstellt?
Ja, diese Gespräche sind immer interessant, weil ich sage mal, die Demografik damals war in der Küche sicher anders und ich sage das nicht deswegen, weil heutzutage die Küche sagt, damals war alles besser und alles cooler und noch schwieriger und noch härter, überhaupt nicht. Ich sage, wenn das Restaurant Gordon Ramsay in Kasachstan gewesen wäre, hätte ich in Kasachstan gearbeitet damals. Ich war immer sehr, schon meine jungen Jahre gewusst, ich will zum Gordon, ich will zum Eckert, ich will in vier Jahreszeiten in München arbeiten und ich will beim Charlie Trotter arbeiten. Es war mal, egal wo das die war, Restaurants gewesen wären.
Das war völlig wurscht,
Es wäre wurscht gewesen. Ich habe gewusst, wie die kochen, ich habe gewusst, was der Stil ist. Der eine hat den Management-Stil, der andere hat die Kreativität, der andere hat den Business-Sense. Und das wollte ich lernen. Und wie ich da beim Gordon war, habe ich sehr schnell erkannt, wie der Hase läuft dort. Und was ich dort gelernt habe, ich liebe Disziplin in der Küche. Ich bin musikalisch aufgewachsen. Mein Vater war sicher in der Musikszene eine große Nummer. Und der hat auch, wenn ich gespielt habe zu Hause, immer geschaut, dass das ordentlich funktioniert. Und genau das Thema und Schema war auch bei Gordon Ramsay, wie in der Küche gestanden bin. Ich habe gewusst, am ersten Tag habe ich um 7 Uhr früh angefangen und um 1 Uhr nachts habe ich aufgehört und ich glaube, die haben vergessen, mich dann ausschicken. Dann habe ich erst einmal realisiert, dass das jeden Tag so ist. Und dann denkst du, okay, alles klar, gibt es zwei Möglichkeiten. In Schwarzwald ziehen oder du machst es durch.
Ja.
Für mich war das überhaupt keine Debatte, wir machen das durch. Es war eine schöne Zeit zu sehen, was man als junger Mensch machen kann und was eigentlich möglich ist, auch von der Arbeitsleistung her, zu sehen, wo die Grenzen sind. Das war auf alle Fälle eine Erfahrung. Und auf der anderen Seite, ich habe die tollsten Menschen kennengelernt in der Küche, die was heute überall aus der ganzen Welt kochen. Und das Teambuilding, es war halt wie, wenn du, keine Ahnung, ein Marine bist, in der Army.
Ist das wirklich so? Also man wächst da so zusammen in so einer Küche, weil es so intensiv ist auch alles, oder?
es war sehr intensiv und auch jeder war Polizei, weißt du, jeder hat geschaut, dass der andere das richtig macht. Wenn man das nicht richtig gemacht hätte, dann kriegen wir alle einen am Latz, ja. Und das gibt es heutzutage nicht mehr. Jeder ist für sich selber so. Und wenn was falsch gemacht wird von jemand anderem, ja, ich habe keine Schuld, aber das Gericht oder der Gast sieht das nicht. Das ist ja ein Ganzes. Ja. Und das hat uns der Gurten schon eingetrichtert und eingebläut. Und was mich dann eigentlich fasziniert hat, habe ich im Hospital Road im Drei-Sterne-Laden damals. Mhm. Und dann hat das Claridge's eröffnet. Und dann ist natürlich die Crew vom Hospital Road ins Claridge's, um das aufzumachen. Selbes Menü, nur viermal so viel Covers.
Wahnsinn.
Und wir waren aber nicht mehr Leute. Also man muss sich vorstellen, plötzlich hast du
Wahnsinn.
40 Lobster zerlegt von 8 bis 39 und dann ist der Tuna reingekommen. Es war alles so ausgefeilt, der Schedule jeden Tag ist. Wenn du 10 Minuten hinten dran warst, warst du genau gewusst um 5 Uhr, wenn der Dinner-Service losgeht oder zum Lunch-Service, warst du nicht fertig. Und da war niemand, der dir geholfen hätte, hey, da kannst du mal kurz mal das Fleisch zerlegen oder so. Soßen, Fleisch, Butcher, alles. Alles gemacht. Und wenn du dann in ein anderes Restaurant gehst, was mehr auf der kreativen Phase ist, dann denkst du halt, wir haben es alles job gemacht, mise en place fertig, Service, bom, bom, bom. Und dann bist du in einem anderen Laden, wo es nicht um das geht, sondern es geht mehr um die Kreativität. Mhm. Und da ist dann natürlich wieder der Heinz Reitbauer in meinem Gedächtnis, wo ich zurückkomme, oder auch der Charlie Trotter, wo wir natürlich auch irrsinnig gebuckelt haben, aber da war diese Kreativphase da und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja. Die Kombination braucht man beides. Ich sage, man muss mal in der Küche arbeiten, wo es wirklich so zugeht, damit man versteht, was eigentlich möglich ist. Und wenn du das hast und dann kreativ bist mit diesem Background, dann ist alles viel einfacher und leichter.
Höre ich das jetzt richtig raus, dass du bei Gordon Ramsay mehr gelernt hast, was Workflows angeht, was das Operative angeht, wie du gesagt hast, auch ein bisschen was Grenzen in quantitativer Hinsicht angeht und jetzt nicht unbedingt bei Gordon Ramsay, dass der unglaubliche Kreativitäts- und Handwerksbooster war. Habe ich das jetzt so richtig rausgehört?
Ja, ich glaube, die Küche, was jetzt im Hospital Road für Gordon Ramsay ist definitiv in meinen Augen viel mehr kreativ, als es damals war. Aber es ist auch logisch, weil da sind jetzt andere Küchenchefs dort und die wachsen halt mit und die sind mehr kreativ. Ja. Aber für mich war halt Gordon Ramsays Essen war immer geschmackvoll. Es war einfach, aber es war super geschmackvoll. Jeden Tag war das konsistent gleich und das hat er gewusst. Und wenn wir im Claridge's haben wir 160 zum Lunch geschickt und 160 zum Dinner. Und du warst ein Mann am Posten. Ja. Das muss man hinkriegen. Ich weiß es heute gar nicht, wie wir das gemacht haben, aber wir haben um 7 Uhr früh angefangen und sind um 1 nach Hause.
Ja, aber das war auf 2-Sterne-Niveau, richtig?
Das hat einen Stern gehabt damals.
Das war auf 1 Stern.
Claridge's und
Claridge's war 1 Stern und das in New York.
Hospital Road war 3 Sterne und dann haben wir in New York aufgemacht. New York haben wir dann 2 Sterne bekommen, aber New York war nicht unbedingt der Success, den sich Gordon Ramsay erhofft hat.
Ja.
Ich war, glaube ich, der Einzige in der Küche, der in Amerika früher gearbeitet hat, weil ich von Trotter gekommen bin. Und ich habe gewisse Sachen gewusst, wie der Hase läuft in New York oder in Amerika in den Küchen. Ist ja auch nicht alles gleich. Das ist eine ganz andere Kultur, wie man arbeitet, wie man einkauft und das ganze Umgehen vom Business her und Köchen ist ganz anders. Und natürlich haben wir haben Franzosen, Engländer, Österreicher, Deutsche, alles totale Superstars auf jedem Posten. Ja. Aber das heißt nicht, dass das Essen gut ist, wenn man nur Superstars auf jedem Posten hat. Ja. Mhm. Weil dann wirklich zu viele Köche verderben den Brei. Und das war halt das Schwierigste, das zu manövrieren. Wir haben da 80 Köche in der Küche gehabt. Das ist schon viel.
Woran ist es gescheitert? Weil es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es einfach, glaube ich, auch wirtschaftlich nicht wirklich hingehaut hat. Oder bin
das sind,
der
das sind viele, das sind viele Faktoren. Also gewisse Business-Faktoren in New York haben natürlich Labor Laws und Gewerkschaften mit dabei, die was Ähnliches schwieriger machen. In großen Betrieben wie ein Hotel. Wir haben 700 Zimmer gehabt, wir haben 3 oder 4 Banketräume gehabt, wir haben Casual gehabt, wir haben ein Fine Dining gehabt. also nur die Revenue damals war 25 Millionen im Jahr, das muss man sich mal vorstellen, nur mit Essen und Trinken. Also da geht schon um einiges, aber wie gesagt, Profit war halt nicht da und da ist natürlich auch das ist der Erfolg oder Nicht-Erfolg da und das macht man dann für gewisse Zeit. Das Restaurant war toll, die Küche war toll, das Essen war klassisch, klassisch war nichts, war jetzt nicht El Bulli angehaucht oder so, es war wirklich traditionell, ja. Was der Gordon Ramsay von London mit rübergebracht hat. Aber wie gesagt, der New Yorker Market hat das nicht so aufgenommen wie geplant.
Ist jetzt ein spannendes Stichwort, was du sagst, New Yorker Market, kommen wir gleich zu sprechen drauf. Eine Frage habe ich jetzt noch, weil du das vorhin erwähnt hast, dass die Küchen in den USA einfach auch so anders funktionieren, vom Einkauf über wahrscheinlich auch so die gesamte Arbeitskultur. Wenn du jetzt einem jungen Koch sagen müsstest, was in Amerika anders läuft als, sagen wir jetzt, in Österreich, was ist das?
Was anders läuft, das ist einfach, ich sage, man kommt rüber von Europa und hat gewisse Vorstellungen von Produkten, sage ich mal. Jetzt sagen wir einfach mal, Steinbutt oder Taube oder solche Sachen, ja, was einfach immer zu dem Zeitpunkt in New York schon Exoten waren. Ja, und so eine Taube wie in Frankreich zu kriegen, war halt nicht so einfach. Ja. Und jetzt dann nur cholerisch zu sein mit den Lieferanten oder so, das hat hier nicht funktioniert, weil wenn man so anfängt und diese Kommunikation nicht macht, dann glaube ich, hast du jeden Tag eine Taube, die nicht gut ist. Ja. Und wie erklärst du das deinem Boss? Ja? Also okay. Da gibt es schon, wie man mit Menschen, wie man mit Leuten umgeht, der Druck alleine wird nicht das Produkt, wirst du nicht mit dem Produkt andanzen, was der Küchenchef will.
Also und du kannst nicht wie in Frankreich jetzt oder wie in Österreich so ein bisschen den Produzenten sagen, du pass auf, liefer, weil sonst kannst haben.
Ja, das spürst das sind nicht. Halt vier andere Lieferanten da, die die kommen dann, der sagt, okay, tschüss, und die anderen vier Lieferanten haben das Produkt nicht. Ja. Und diese Sachen habe ich auch lernen müssen. Ich habe teilweise Seeteufel am Tag viermal zurückgeschickt. Ja. Das war damals so, aber ich habe auch nie einen besseren Seeteufel bekommen den Tag. Es war immer entweder derselbe Fisch zurückgeschickt worden und du bist einfach gepeinigt worden. Und das war die schwierige Phase für uns, dass wir als Kirche von Europa, wir sagen, dass Europa so viel besser jetzt in der Beziehung ist, aber in einem Dreistellenladen, wenn man gesagt hat, der Kaviar ist nicht gut oder die Taube ist nicht gut, dann ist es sofort ausgewechselt worden. Ja. Überhaupt keine Frage. Ja. Das war hier nicht so.
Sind die Produkte jetzt eigentlich in New York im Vergleich zu Europa, sagen wir jetzt Frankreich oder Österreich, ist da noch ein Unterschied oder war das eher damals stärker, als es heute der Fall ist?
Ich glaube, damals war da schon ein größerer Unterschied, sage ich mal, also speziell in diesen High-End-Produkten. Aber ich sage, Meeresfische hier in New York ist natürlich eine tolle Sache. Du hast wirklich alles.
Darum hat mich das jetzt gerade gewundert mit dem Seeteufel, weil ich mir denke, ja, okay, es wäre nicht so weit entfernt. Ich meine, ich kenne jetzt die Gewässer nicht auswendig.
Ja, keine Frage, aber nur
Seeteufel wird schon weit weg sein. Aber
wird schon weit weg sein, ja. Aber nur, ich sage mal, so mediterrane Fischarten, wie man es bei uns zu Hause hat, die Qualität ist natürlich schon super, super hoch. Mhm. Ich glaube, dieser Unterschied ist fast verschwunden hier. Es kommt darauf an, wenn man sagt, Local Products, wie bei uns zu Hause, ich meine, das ist natürlich immer ein eigenes Thema, aber so jetzt, was man hier bekommt und was man braucht, ich glaube, New York ist da schon ganz vorne mit dabei.
Ja, ja. War jetzt auch der Eindruck, den ich bis jetzt als Beobachter immer hatte. Darum habe ich dann nachgefragt. Du hast dann New York aus einer anderen Perspektive kennengelernt, nämlich als jemand, der dann ein eigenes Restaurant hat. Wie anders hast du da New York dadurch kennengelernt?
Ja, ich muss nochmal zurück zu meiner Station in der London gehen, weil das ist ein wichtiger Schritt. Also die Lernphase in der Beziehung war einfach, ich habe alles aufs Teller gemacht, alles ist heiß, schmeckt perfekt. Ja. Warum kommen die Leute nicht?
Ja. Ja. Kurz das nur, Service also das der London in New York, ja, damit die Zuhörer...
Ja, genau, in New York für Gordon Ramsay.
Das der London wird schon von Gordon Ramsay in New York. So.
Ja. Ja. Warum kommen die Leute nicht? Ich meine, wir waren schon busy, die Leute sind schon gekommen, aber jetzt nicht, dass die Resonanz so gewesen wäre wie in Europa. Claridge's zum Beispiel, das war natürlich ein toller Betrieb. Ja. Du denkst halt, warum ist das so? Und dann überlegst du mal und dann findet man raus, dass es einfach sehr viel auf Kontakte basiert und das Business ist nicht nur, was am Teller ist und was im Glas ist und wie man serviert, sondern da geht es auch um andere Dinge und da geht es wirklich um People Skills und wie man mit Leuten umgeht und um Teambuilding und natürlich auch diese Kontakte aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Und wie ich dann den Schritt gewagt habe, nachdem ich eigentlich 7 Jahre, 18 Stunden am Tag zu arbeiten, ist natürlich auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei in diesen jungen Jahren. Deswegen wollte ich mich verändern. Und diese Kontakte, die ich gepflegt habe und curated habe, sind mir schon sehr zugute gekommen im Portal. Also wie ich gesagt habe, ich mache auf und diese Leute angeschrieben habe auch und eingeladen habe und gesagt, hey, das ist das Konzept, das machen wir, schaut's vorbei. Der Laden war voll, auf Anhieb.
Wer waren diese Leute? Waren das Journalisten, Lieferanten?
Unter anderem Journalisten.
Leute, alles, oder Gäste von
auch Stammgäste von damals, viele Leute aus Wien und ja, Freunde überall. Und natürlich 7, 8 Jahre in einem Betrieb zu arbeiten, natürlich viele Leute gehen auch woanders hin und reden und dadurch ist das Marketing auch da.
Ja,
und
ja.
Wie gesagt, auch der Drew, mein Partner zu dem Zeitpunkt, war natürlich auch kein unbescholtenes Blatt, der Nobu ins Leben gerufen hat damals, mit Robert De Niro und so weiter. Also da hat man dann schon gemerkt, okay, da ist ein bisschen Power dahinter, da sind Kontakte dahinter und dann kann man schon anders agieren. Und das Schöne ist einfach, es kocht sich viel leichter. Es ist nicht nur alles am Teller, sondern es muss super gut schmecken, der Wein muss da sein, aber es geht um die Persönlichkeit auch und es geht darum, dass du was kreiert hast im Restaurant, wo sich die Leute identifizieren können damit. Und viele Österreicher wollen natürlich auch in ein österreichisches Restaurant gehen, aber nicht unbedingt das Schnitzel haben, sondern vielleicht was anderes. Aber sie gehen natürlich gern zu mir, weil ich schaue mich um die und ja, ein Wirt zu sein, sage ich einfach.
Das ist
bist ein Wirt.
Ja, so einfach, gell? Ja. Aber war das schon auch so ein bisschen das Feststellen, dass du jetzt gar nicht noch einen draufsetzen musst in deinem ersten eigenen Restaurant kulinarisch, sondern dass du einfach auch auf Atmosphäre setzen musst, dass du da ein bisschen wie verstanden hattest, okay, warte mal, beim Restaurant geht es jetzt nicht nur um den Teller und um den perfekten Garpunkt des, sagen wir, Seeteufels, weil wir das vorher gerade hatten. War das so ein bisschen ein Learning, was du durch das Batat hattest?
Auf alle Fälle. Also wir haben, man muss sich vorstellen, Batat hat 75 Sitzplätze gehabt. Ich habe da zu meinen Höchstzeiten haben wir da 200 gestern Abend gemacht. Ja. Mhm. Und ich habe 6 Köche in der Küche gehabt. Wir haben alles gemacht. Wir haben Mise en place gemacht, wir haben den ganzen Tag dort gearbeitet, aber es war auch der einzige Weg, um ein Restaurant in dieser Größe eigentlich erfolgreich zu machen. Mhm. Wir haben hart gearbeitet, aber nur es war einfach eine Erleuchtung, dass sich die Leute wohlgefühlt haben, dass das Ganze so stimmig war, nicht zu fein und nicht rough around the edges, das ist immer ein Ausdruck, den ich gerne verwende, was in vielen Beziehungen gut ist und wichtig ist in New York, dass es nicht zu steril und nicht zu sauber ist. Mhm. Und dieses Konzept war für mich, für die Küche, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, perfekt. Und natürlich ist auch dann wichtig, was man auch lernen muss, ist, im Charlie Trotter haben wir jeden Tag die Karte verändert. Jeden Tag hat es ein neues Menü gegeben. Das muss man auch mal mitmachen.
Ja.
Ist auch viel, aber in einem Restaurant wie Spatat, da sind die Leute zurückgekommen für gewisse Gerichte, die Octopus Pastrami, was ich gemacht habe, die Schnitzel, Coffee and Milk und so weiter. Die sind zurückgekommen für diese Gerichte. Wenn ich die runtergenommen habe, da sind sie nicht mehr gekommen. Da kann man sie auch im Restaurant schnell mal leer kochen. Ja? Das ist auch eine andere Art und Weise.
Mhm.
Wenn die dann sagen, stimmt. Okay, ich komme hier deswegen, weil es mir so gut geschmeckt hat, aber jetzt ist es innerhalb einem Jahr ist es anders.
Ja.
Ist ein anderes Restaurant.
Ja.
Und da muss man auch dann Beinhardt, entweder willst du 3 Sterne haben, dass es so aufgeht, keine Frage, aber nur gehen die Gäste mit deinen Weg. Und deswegen habe ich immer gesagt, im Portal, ich wollte eigentlich immer beibehalten, dass es ein einfaches Restaurant ist. Mhm. Und auch im Koloman für mich wichtig war, es muss super tolles Essen sein. Und es wird niemals ein 3-Sterne-Restaurant sein oder 2-Sterne-Restaurant.
Ja.
Das ist nicht meine Idee vom Koloman.
Ja. Das Bataar hat ja wirklich ziemlich eingeschlagen. New York Times hatte dir, glaube ich, sehr, sehr schnell, ich glaube, 3 Sterne gegeben.
3 Sterne, ja.
Ja, was sehr viel ist und was, glaube ich, in New York einfach Gold wert ist. Ja. Michelin, glaube ich, hattest du auch, glaube ich, innerhalb von einem Jahr gleich den einen Stern.
Fast nicht mal ein Jahr haben wir den Stern auch bekommen, aber ich glaube auch natürlich, weil sie mich gekannt haben vom Ramsey damals, dass das dann auch vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn du bekannt schon bist, dass du das vorher gemacht hast, dass du überhaupt mal den Michelin reinbekommst zu deinem Restaurant, ist auch wichtig.
Ja, klar.
Aber wir haben 3 Sterne bekommen von New York Times, 4 Sterne gibt es und 4 Sterne ist so wie 11 Madison Park oder Daniel oder diese Kategorie, was wir natürlich nicht sind, aber mit unserer Kategorie 3 Sterne zu bekommen, war schon eine tolle Sache.
Ja.
Aber das ist ungefähr so, wie wenn du in der Lotterie gewinnst, aber du kannst das Geld mitnehmen. Wenn du nicht mal weil du nicht die Sitzplätze hast, das ist einfach, da sind Leute um 5 Uhr, ich habe um 5 Uhr aufgesperrt, da war eine Schlange draußen, die wollten rein.
Wahnsinn. Aber es hat schon, der Amerikaner würde sagen, Long-Term-Effekt gehabt, oder? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast die hohe Nachfrage dann gar nicht annehmen können, das sickert ja dann, man wird das Place to be, man ist irgendwie, das hat, oder?
Also, keine Frage, also ich sage, die ersten 3 Jahre war natürlich nur Vollgas und Alarm, total beeindruckend, wie die Resonanz war und dann natürlich muss man auch sagen, danach, ich sage immer nach 3 Jahren, dann kickt der, okay, PR-Strategie, diese Läden aufrechtzuerhalten und ist in einer Stadt wie New York, nach einem Jahr bist du alt. Du bist ein altes Restaurant. Und das dann mal 15 Jahre oder 20 Jahre ein Restaurant zu haben hier, ist natürlich schon ein Hammer-Ding zu machen. Ja. Aber für mich war es 3 Jahre auf alle Fälle, nach 3 Jahren ist es wieder runtergegangen, aber wir waren eigentlich immer busy, bis natürlich Covid passiert ist.
Ja.
Und ja.
Was ja wirklich durch die Decke gegangen ist im Bataar, war ja das Schnitzel, richtig?
Mhm.
War das ein Hühnerschnitzel?
Ich hab gestritten mit meinem Partner damals. Ich habe gesagt, wir machen keinen Schnitzel. Er hat gesagt, nein, wir machen keinen Schnitzel. Ich habe gesagt, das ist das Letzte, was ich brauche. Aber ich habe gesagt, okay, wir machen es. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir nicht sowas wie auf ein Backhandle, so auf die Geschichte, dass man wir haben ein Baby Chicken genommen, eine Poussin, und haben dann die Keule konfiert und dann paniert und frittiert und die Brust einfach plantiert und Schnitzel gemacht.
Ja.
Mit Kartoffelsalat, bla bla bla. Aber nur, ich habe dann, glaube ich, ich habe es nicht einmal auf die Karte gemacht, ich habe es nur als Gags und nebenbei mitlaufen lassen.
Ja.
Die haben es einfach gesprochen, die Leute. Ich habe am Abend, glaube ich, wenn ich 100 Hauptgänge sage ich nur mal, habe ich, glaube ich, 60 Hühnerschnitzel verkauft.
Na.
Das war unfassbar.
Also das heißt, dieses Schnitzel, wofür Markus Glocker so durch die Decke gegangen ist damals.
War nicht mal auf der Karte.
War nicht mal auf der Karte und war noch dazu eigentlich ein Hühnerschnitzel, ein Poussin-Schnitzel.
Ja, ich habe dann ein Kalbschnitzel gemacht im Nachhinein,
okay.
Weil es ein bisschen einfacher zu produzieren war für uns, weil es doch sehr, sehr aufwendig war, das Ganze zu machen, jeden Tag. Aber das Witzige war einfach auch wieder Pete Wells, der New York Times Writer, reinkommen ist, hat nach dem Schnitzel gefragt und hat es dann bekommen. Und hat es mir auch gefreut, dass so ein Gericht, dass so eine Resonanz und Erfolg bringt zu einem Restaurant, wo wir auf der anderen Seite Gänseleber und Schieß mich tot haben und auf der anderen Seite gibt es Schnitzel.
Super cool. Du hast es schon angesprochen, dann kam Covid. Ist eine ganz interessante Anekdote, ich kann mich erinnern. Ich hatte dich damals noch aus der Rolling Pin Redaktion raus mal kontaktiert gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben da irgendwas gebraucht. Es ging, glaube ich, so um eine Rubrik und da hatten wir irgendwie an dich gedacht und ich hatte dich kontaktiert und du hast dann geschrieben, nein, es ist gerade so vieles im Umbruch, gerne später mal, aber jetzt nicht. Mhm. Und du hast es zu Beginn des Podcasts jetzt schon ein bisschen erwähnt gehabt, Corona hat sich viel getan. Wie ist es aber zum Ende vom Bataar dann gekommen und wie ist dann dieser Übergang passiert ins Koloman?
Ja, ich hab Consulting gemacht für Keith McNally. Keith McNally ist der Eigentümer und Restaurateur, eigentlich ein legendärer Typ, der Balthasar, das ist Balthasar New York, ins Leben gerufen hat, damals immer noch eines der erfolgreichsten Restaurants in Amerika, ja. Pastis und so weiter. Und die haben mich damals gefragt, ob ich denen helfe für das Restaurant Augustin. Die haben ein bisschen Probleme gehabt mit der Küche und ich habe seinen Sohn, kenne ich sehr gut. Und die haben mir dann gefragt, ob ich das nebenbei mitmache. Da habe ich dann meine Zeit gesplittet zwischen Batard und Augustin. Mhm. Und wie dann die Pandemie gekommen ist, wollte ich das Batard komplett auskaufen, meine Partner. Aber meine Partner haben natürlich dann nicht so zugestimmt, wie das hätte sein sollen auf meiner Seite, was auch okay ist. Aber ich wollte einfach renovieren, ich wollte eine neue Küche reinbauen, ich wollte eigentlich das Batard raufbringen in ein Zwei-Sterne-Niveau. Das war eigentlich mein Plan.
Okay. War das ein Plan, der erst durch die Pandemie aufgekommen ist? Okay.
Ja, ja, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt eine Restaurantgruppe kreieren wollte, damit ich das Batard als Flagship habe und dann natürlich andere Restaurants mit dazu mache. Das war eigentlich der Plan, was natürlich mit der Pandemie nicht so funktioniert hat. Aber ich wollte auch nicht mehr einfach das Batard so weiterführen, wie es ist, weil ich einfach selber, ich habe mich nicht wohlgefühlt mit gewisse Sachen gehören renoviert und es gehört einfach neu gemacht und das wollte ich einfach machen. Und deswegen bin ich ausgestiegen. Mhm. Und das Batard ist dann noch weitergelaufen für, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahren und ist dann geschlossen worden vor 4 oder 5 Monaten offiziell und eigentlich dann verkauft worden an einen neuen Eigentümer.
Kurz und, nur, kurze Zwischenfrage nur, Markus, Entschuldigung, was war eigentlich die Firmenstruktur von Batard? Das warst du und?
Wir haben zwei Partner gehabt, das war Daniel Parent und John Winterman. Der John Winterman war der Maitre d' für Daniel für viele Jahre und hat auch im Charlie Trotter damals gearbeitet, wo ich auch gearbeitet habe. Ja. Und wir haben uns damals als Trio zusammengeschlossen und dieses Restaurant ins Leben gerufen.
Ja.
Aber wie gesagt, es war mein erster Eigentum in einem Restaurant und für mich war es immer wichtig, ich wollte nicht unter Anführungszeichen nur ein Küchengeschäft sein, was auch eine tolle Sache ist, aber ich wollte irgendwo mit dabei sein, diese Entscheidungen zu treffen von Design zu Marketing. Das war einfach mein Ding. Und da bin ich natürlich dann weitergekommen mit Koloman, wo ich dann Businessplan geschrieben habe, vom Finanziellen bis zum Design, bis zum Messer und Gabel von Fürst zu Gläser und alles war eigentlich alles im Businessplan. Ich habe schon vor das Restaurant gesehen, bevor es fertig war. Und
Wahnsinn.
Durch das habe ich dann diesen Businessplan habe ich gehabt und habe dann mit neuen Investor mich kurz geschlossen und dann ist natürlich dieser Laden zur Fruition gekommen. Aber das Schöne für mich war einfach das, wo ich gesagt habe, okay, teilweise habe ich die Gerichte schon gewusst, was ich koche, aber ich habe nicht gewusst, wie man die präsentieren. Und dann, wenn man Partner hat, die was wirklich kreativ sind, auch in diesem Bereich von Design und Architektur, das war natürlich schon eine tolle Erfahrung. Einfach eine tolle Zeit, diese Pandemiephase auch zu nutzen und das zusammenzubringen. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Ja, das heißt, kann man sich ein bisschen auch so vorstellen, so in dieser Pandemiezeit, auch während der Lockdowns, dass du da ein bisschen diese Ideen gesammelt hast und auch langsam, aber sicher vor deinem inneren Auge gesehen hast, was das ungefähr werden könnte.
Genau.
Ja.
Man weiß es nicht hundertprozentig, aber man weiß es zu gewissen Maßen. Ich hab gewusst,
das Gefühl war irgendwie da.
It feels right. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Gut Feeling ist immer noch eines der, das Bauchgefühl ist einfach, du musst da sein, wenn du so einen Laden aufmachst. Ja. Auch keine Garantie, aber fühlt sich besser an. Und für mich war der Missing Link, für mich war einfach eigentlich das Beverage Team war für mich ein Ding, was ich unbedingt, das hat kleben müssen, das hat super sein müssen. Und da habe ich die Katja Scharnagel dann kontaktiert und die war...
Ich wollte gerade sagen, also weintechnisch, meinst du das vor allem auf Wein bezogen oder Bar? Oder?
Beides, es war das Konzept Koloman, natürlich auf Koloman Moser aufgebaut, keine Frage, aber das Essen wienerischer Paris, der Wein muss irgendwie dazu passen und für mich war es wichtig, dass der Wein Frankreich, Österreich und Amerika Schwerpunkt hat. Und wer ist besser als das, als wie die Katja, die in einem französischen Drei-Sterne-Restaurant so lange Jahre gearbeitet hat. Ja. Und dann den Wein einfach alles kennen. Und die Weinliste, was sie gemacht hat, war uns was wichtig, also ein Team. Ich wollte nicht eine Weinkarte haben, die was total überdrüber ist. Mhm. Und die Leute haben eine Schwellenangst reinzukommen. Ich wollte
nur Blockbuster-Weine.
Ja, wir haben auch diese Weine, wenn es sein muss, aber es war mir wichtig, dass man reingeht und ich kann eine 45 oder 50 Dollar Flasche Wein hier haben als Einstieg. Und wir haben tolle Weine bei der Glas. Und es war einfach, weißt, effortless casual luxury. Diese Worte waren wichtig für mich.
Mhm. Sowieso auch wichtig, diese Weinthematik, finde ich. Ich habe vor einem Monat rund mit Aldo Sohm gesprochen, auch hab ein wenig diese österreichische Weinthematik in New York, hatten wir ein bisschen drüber gesprochen. Wie siehst du das? Hat sich der österreichische Wein in New York, wie hat er sich entwickelt so die letzten Jahre und welche Rolle spielt er auch im Coloman?
Ich glaube, die Weine in Österreich, ich sage immer, der Wolfgang Puck hat den grünen Veltliner nach Amerika geholt und ich glaube, das ist auch wahr. Das stimmt auch.
Und stimmt das übrigens, dass die New Yorker zum grünen Veltliner irgendwie sagen, grüner?
Grüner.
Ist der Word.
Okay. Den kann ich in Gallonen verkaufen, ja, keine Frage. Die trinken den, die mögen den, das ist einfach ein süffiger Wein, der passt zu allem. Das ist wie weißer Burgunder, passt, sage ich mal, zu 95% meines Essens passt der Wein dazu. Mhm. Und ja, also österreichischer Wein ist eine große, große Nachfrage, große Nummer. Ich glaube, es gibt nicht viele Regionen wie Österreich und Frankreich, die was wirklich, und Deutschland, die was solche Weine wirklich produzieren, konsistent diese Qualität liefern, ja, über die Jahre. Also ja, ist schon sehr beeindruckend. Und ich glaube auch die Naturweingeschichte generell auch in Österreich sehr stark. Das ist wirklich sehr stark.
Unglaublich, ja.
Und das sieht man auch hier in New York sehr viel. Also österreichische Weine, speziell im Naturweinsektor, ist unglaublich stark.
Ist auch stark im Coloman vertreten, weil es gut funktioniert?
Wir haben viele Naturweine auch. Ist nicht unbedingt jetzt für mich persönlich. Naturweine gibt schon so lange, die was auch nicht publiziert sind als Naturweine, weil ich sehr gerne mag, auch in Frankreich und so. Mhm. Aber ich weiß nicht unbedingt, dass ich es auf Naturwein auf die Karte schreibe. Es war nicht so unbedingt mein Vorteil, dass man das macht. Aber wir haben ein großes Repertoire, das was die Karte hier zusammengestellt hat und mit wirklich tollen Produkten einfach. Ich meine, Gut Ogau ist immer noch einer der Spitzenreiter und solche Sachen macht sie rein. Und es macht auch die Weinliste fun, dass wir nicht unbedingt jetzt nur klassisch sind, sondern wir sind offen. Wir machen das.
Hat das beim New Yorker Gast sofort gezündet, dieses Konzept? Französisch, Österreichisch, beziehungsweise, so wie du es auch angesprochen hast, Paris, Wien. Oder hast du da die Gäste zu Beginn ein bisschen hinführen müssen? Mein Eindruck ist, dass das eigentlich von Anfang an irgendwie so auf eine intuitive Art und Weise dem New Yorker total entsprochen hat. Ist mein Eindruck, aber
sag du. Absolut, absolut. Ich glaube, für mich, meine Angst, was ich gehabt habe, war einfach gewisse Gerichte, die was einschlagen und einschlagen sollten, zu präsentieren in einer auf dem Teller, das auch Sinn macht, dass die Leute nicht thrown off oder intimidated sind. Ja. Die sollen wissen, was am Teller ist und es soll ungefähr hinkommen, was auf der Karte auch steht. Tafelspitze ist ein Thema hier. Ich sage immer, ich kenne kein einziges Restaurant, was eine Tafelspitze macht, so wie er gehört in Amerika. Aber er hat auch einen Grund, weil der Grund ist, der Cut oder das bestimmte Stück Fleisch für die Tafelspitz einfach hier nicht schwierig zu finden und einfach anders ist, ja.
Okay.
Ja. Gekochtes Rindfleisch gibt es überall, ja. Aber so jetzt wirklich eine Tafelspitz auf die Karte zu schreiben. Wir haben dann natürlich das Stück vom Fleischhauer bekommen, aber ich habe dann einfach eine Tafelspitz darin gemacht und wir haben das halt mit Short Ribs, Tafelspitz, Roast Beef, wir haben gekochtes und kurzgebratenes, alles gemeinsam gemacht mit einem Aspik, so wie es zu Hause ist. Und eine wunderschöne Terrine gemacht, damit die zusammenpasst. Aber es war mehr Shock Value für den Gast, dass wir ein Gericht auf der Karte haben, das was wirklich toll aussieht, super schmeckt, aber es ist eine 50-50 Chance, dass es jemanden aus Amerika genauso schmeckt, als wie jemanden aus Österreich. Mhm. Aber diese Gerichte haben wir konzipiert und gebraucht und da hast du wieder alte Klassiker wie die Salzburger Nockerl oder die Schnitzel, was wieder für jemand anderen ansprechend ist. Aber diese Mixtur von Gerichten auf der Karte war einfach super wichtig, dass du ein paar Gerichte hast, die rausstechen, die was nicht super traditionell sind und die anderen doch sehr familiär sind. Ja. Und durch das ist eigentlich das Ganze sehr, sehr gut angekommen.
Was war jetzt, was im Batat das Schnitzel war, ist es auch im Koloman ein Schnitzel oder gibt es einen anderen Renner jetzt im Koloman, wo du sagst, irgendwie die Leute stehen da drauf?
Wir haben ein Gericht drauf, das ist Salmon en Croûte, klassisches französisches Gericht, aber ich habe es gemacht auf einer anderen Phase mit Tramezzini Brot aus Italien, mit für die Kruste und dann habe ich Jakobsmuschelfarce dazwischen und es ist eigentlich eine Inspiration von meiner Zeit, wo ich mit Eckart Witzigmann für das Palazzo Witzigmann in Berlin damals gearbeitet habe. Ja. Und da haben wir Kalbsfilet Tramezzini gemacht und wir haben mir gedacht, diese Technik kann ich vielleicht für den Lachs verwenden und den Lachs trocken gebeizt, damit die Flüssigkeit rauskommt, damit man es auch medium rare braten kann. Und das Gericht ist einfach, es schmeckt, erstens schmeckt es toll, zweitens schaut es gut aus. Und die Media und die Instagram und TikTok und wie sie alle heißen, springen natürlich auf solche Gerichte. Und
man sieht es tatsächlich sehr oft, ja, wenn man so ein bisschen dich recherchiert, das Koloman recherchiert, fällt einem das relativ oft ins Auge, dieses Gericht. Ja.
Dieses Gericht ist auf alle Fälle, ich glaube, das war das meist fotografierte Gericht, das wir gehabt haben. Ja. Aber wie gesagt, es muss natürlich schmecken, aber ich habe immer gewusst, wenn du ein neues Restaurant aufsperrst, es braucht Gerichte, die haben einen Hook, ich sage immer, du brauchst einen Hook, die 3-4 Gerichte und das brauchst du. Wenn du, das kann, Menü kann perfekt sein, aber wenn du diese Gerichte nicht auf der Karte hast, wird es schwierig für die Presse auch irgendwie zu finden, was zu schreiben und die Story. Und das ist heutzutage genauso wichtig wie das perfekte Gericht.
Ja, ja. Stichwort heutzutage. Wo siehst du, als jemand, der jetzt doch schon relativ lange Zeit in New York ist, den Unterschied von der Zeit, wo du in New York angefangen hast zu arbeiten, zu heute? Wie hat sich New York, findest du, gastronomisch entwickelt oder so ein bisschen, wo geht die Reise hin in New York, deines Erachtens?
Von der Küchenstrategie her oder vom Restaurant selber her, ja, ich will es gerade laut aussagen, aber es geht definitiv mehr ins Casual, sage ich. Da ist immer, es ist immer, das Fine Dining ist immer da, das Fine Dining hat sich nur verändert in einem gewissen, wie man es zelebriert, glaube ich. Mhm. Aber man geht immer noch in die Oper. Vielleicht verändert sich der Anzug, wie man sie anzieht. Aber das Stück, wo man sie anhört, ist immer noch gleich. Und ich glaube, das ist auch sehr in der New Yorker High-End-Szene. Diese Restaurants zu kreieren, ist, glaube ich, das Schwierigste momentan. Because die müssen halt die Klassiker sein. Ja. Und wenn man wirklich sagt, man geht irgendwo hin essen für $300-$400 fürs Essen alleine, dann gibt es halt gewisse Restaurants, die das machen und die sind auch aufgestellt dafür, das zu zelebrieren. Ja. Und es ist nicht so, dass du sagst, okay, die versuchen es halt, sondern die wissen, was sie machen.
Die haben und auch schon ihren Namen, also das Eleven Madison,
ganz genau.
Bernardin oder was auch immer. Ja.
Das ist wichtig. Und da ist auch das Vertrauen da vom Gast. Meiner Meinung nach ist sehr viele Köche, was ich glaube, die glauben, sie wissen, wie Fine Dining ist. Oder wie heutzutage Fine Dining ist. Aber manchmal verstehe ich es nicht ganz, weil eine Aneinanderreihung von Gerichten ist für mich kein Tasting-Menü. Für mich ist ein Tasting-Menü Gerichte, die was Sinn machen. Das ganze Ding muss Sinn machen. Das ist wie ein Stück vom Bach. Das muss auch Sinn machen, von vorne bis hinten. Ja. Und nur weil es die besten und schönsten Gerichte sind mit der schönsten Technik und besten Produkten, heißt lange nicht, dass das Sinn macht. Und das ist halt der Unterschied, was ich früher gelernt habe, dass wirklich manchmal braucht man nicht alles drauf machen auf Stelle. Einfach, das ist ein Gericht in einem Menü, das für sich selber spricht und perfekt ist und dadurch perfekt ist, weil was danach kommt, Sinn macht. Ja. Und diese Sachen, die sehe ich nicht mehr so oft heutzutage, als was ich früher gesehen habe. Ich glaube, dass sich einfach das Restaurant selber verändert mit der Aufstellung von den Tischen, der Musik, der Größe speziell auch.
Ja.
Diese Dinge ist der Trend für mich, wo es hingeht. Speziell die jungen Köche, die was richtig geil drauf sind, richtig cool kochen und die wollen genauso ein Leben im Restaurant haben, so wie sie agieren in der Küche. Und die Energie sieht man halt jetzt auf diesem Weg.
Ja, Ja. Weil du jetzt gerade die jungen und die neuen Köche auch erwähnt hast, Stichwort Fachkräftemangel und so, wie ist es in New York? Sehr schlimm oder so renommierte Betriebe und auch Leute mit einem Namen wie du spüren das weniger oder doch?
Da sind wir alle gleich. Okay. Ich glaube, da haben wir alle die gleichen Probleme. Ja. Es ist sehr schwierig. Die Leute sind wieder zurück, sage ich mal, Leute kriegt man. Aber jetzt wirklich das Know-how zu haben, wenn man sagt, hey, Fleischposten kochen oder Poissonné oder Entremetier, das gibt es fast nicht mehr. Man muss als Koch heutzutage das Gericht so konzipieren, dass du wirklich alles selber machst und dann, wenn du das zu den jeweiligen Posten gibst, dass es so durchdacht ist, wenn du einen Service anfängst, dass du da nicht untergehst.
Ja, ja. Ja, spannend, weil es das, was ich vor kurzem auch besprochen hatte mit jemandem, wo es geheißen hat, die Zukunft könnte schon dahin gehen, dass eine Küche viel mehr auf, ja, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, auf Hilfskräfte baut und es den einen oder zwei so richtige Focal Points gibt, die das handwerklich Anspruchsvolle machen und der Rest ist eigentlich nur noch eher Hilfskraft zu arbeiten.
Keine Frage, also auch bei mir, meine Aufstellung in der Küche, ich habe mein Chef de Cuisine ist nicht der, was jetzt jeden Tag am Pass steht. Mhm. Die Leute, was bei mir am Pass stehen, sind mehr oder weniger natürlich Management- und Sous-Chefs, aber die Leute, was jetzt alles produzieren, ja, da ist meine Küche ist mise en place. Meine Küche ist alles auf mise en place basiert. Wenn Service bei mir startet, was wir kochen, sind der Fleisch und das Fisch. Aber das ist nicht ein Risotto alle Menü gekocht oder das ist jetzt nicht. So wird es konzipiert, damit ich das auch schaffe. Ja. Erstens mal Volumen. Es ist alles frisch gekocht, es wird alles kurz vorm Service gemacht, aber
das Salmon-Kut ist ein gutes Beispiel dafür, oder? Salmon-Kut ist ein gutes Beispiel. Brauchst du eigentlich nur noch aufschneiden und.
Ja, aber der wird zum Beispiel gemacht, jedes Ticket, was reinkommt, wird der frisch angebraten und rasten lassen. Und so. Das ist. Okay. Aber das ist alles fertig, zusammengebaut, das ist fertig, aber damit der Risikofaktor einfach weg ist. Und für mich, mein Management in der Küche ist, du gehst durch die Küche durch, du schaust jeden Kühlschrank an, bevor es losgeht im Service, du schaust, dass alles portioniert ist korrekt, da muss alles stimmen. Ich mache meistens das Portionieren auch selber, ist einfach nur deswegen, weil ich es gerne mag und da habe ich ein bisschen Kontrolle in der Küche auch noch, aber das ist alles vorweg, der Risikofaktor ist schon vorweg weggenommen. Was passiert danach, ist sehr minimal, dass da Fehler passieren. Ja. Aber es ist der einzige wirkliche Weg für mich, persönlich so einen Laden zu managen und dass das Produkt auch so hinkommt.
Ja, ja. Ja, Markus, ich sehe, wir sind schon langsam am Ende, aber ich habe schon noch ein, zwei Fragen an dich. Will mich jetzt noch interessieren, weil wir vorhin gesprochen hatten auch über deine Zeit bei Gordon Ramsay und dass das dann so zu Ende gegangen ist. Gab es eigentlich in deiner Karriere einen Tiefpunkt, wo du sagst, das war richtig schwierig, das war Arsch?
Tiefpunkte hat es jeden Tag gegeben. natürlich haben wir alle Tiefpunkte und ich beschreibe jetzt auch gerade, bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben über eigentlich ein bisschen mehr die Geschichte, was ich gemacht habe, weil es trotzdem irgendwo interessant ist, auch für junge Köche sowas zu sehen, was damals war. Und ich finde es auch wichtig, das irgendwie zu übermitteln. Aber von der
biografisches Buch, da muss ich jetzt kurz nachfragen.
Ja, wird so in der Richtung passieren, auch mit Essen, aber es wird so am Menü passieren, also meine Gerichte und auch sehr speziell für Leute, wo ich gearbeitet habe, was ich auch sehr dankbar bin, wo mich die Leute inspiriert haben für gewisse Gerichte. Nichts wird heute neu invented, sage ich mal. Ja. Das ist nicht, ich sage immer, du musst für gute Leute arbeiten, damit du gut kochst. Mhm. Und durch das kommen gewisse Kreationen zustande. Aber wie gesagt, wenn man älter wird, so eine 30er ist und man arbeitet so viele Stunden und natürlich da passieren gewisse Sachen. Für mich war einer der Schwerpunkte sicher in London, wenn 2008 dann die Finanzkrise war und ich auf meinem Visum war und nicht mehr gewusst habe, was ich machen soll. Auf der anderen Seite war ich 27, 28 Jahre alt. Die haben mir den Betrieb besser gegeben, dass ich Küchenchef bin und das alles beizubehalten. Aber trotzdem dann das Ganze zu reduzieren und das Ganze zu managen. Da bin ich schon manchmal auf dem Western Highway für eine Stunde laufen gegangen, um 1 Uhr früh, damit ich wieder frei geworden bin für den nächsten Tag, damit ich so diese Dinge waren schon sehr, sehr hart. Also da war schon fast vom Burnout zu sprechen. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder geht da durch, wenn man so arbeitet und den Plan hat, dass man weiterkommt. Mhm. Aber wie gesagt, das Sandstation ist wichtig. Stopp war keine Frage für mich, war nie eine Frage. Ich bin heute immer noch derselbe Romantiker von der Gastronomie, als wie sie damals war. Vielleicht mit ein bisschen mehr Hirn wie damals. Aber so ist es halt. Man macht Fehler.
Nennen wir es Erfahrung.
Keine Frage. Erfahrung ist. Ja. Aber wie gesagt, das war vielleicht meine Lowpunkte. Aber ich sage immer, meine Höhepunkte waren viel, viel mehr als für die Downtimes, die ich gehabt habe, vom Charlie Potter angefangen. Also, wir haben nicht viel über Charlie gesprochen, aber Charlie war trotzdem einer der Koryphäen, was ich heutzutage dankbar bin, dass ich da gearbeitet habe, weil das war wirklich eine Schule, die was nicht viele Menschen mitmachen.
Ja. War das für dich fast schon so die vom Gefühl her, von der Dankbarkeit her, habe ich das Gefühl, fast so ein bisschen das Prägendste bei Charlie Trotter? Habe ich das jetzt in dem Gespräch richtig rausgehört? Oder?
Na, keine Frage. Also man muss sich vorstellen, ich bin ja 3-mal rübergeflogen damals. Ich war in London mit den Rams und dann bin ich ja rüber nach Chicago und ich bin 3-mal rübergeflogen für einen Stage, um diesen Job zu bekommen.
Wahnsinn.
Mein Vater hat gesagt, wir haben Vogel auf, weil ich Flüge selber zahle und alles drum und dran, aber der wollte wissen, ob ich das mache und dann ist das Visum gemacht worden und danach war das eigentlich schon eine tolle Erfahrung, wenn du da eine Fischbox aufgemacht hast mit 3-4 Fischen drin, die was $4,000-5,000 gekostet haben, vom Aki Akari, wie sie alle geheißen haben, die Fische, japanische Fische, das hat es damals nicht gegeben, direkt vom Skichi Market Japan rübergeflogen.
Ja.
Und dann sagt er zu dir, Markus, du filetierst es heute, der Küchenchef ist natürlich neben mir gestanden, haben wir das gezeigt, aber Fehler zu machen und Fehler erlauben in der Küche, natürlich darfst du nicht rausgehen ins Dining Room, aber das hat der Charlie erkannt, wie man Talente fördert und diese auch sich an sich hält. Mhm. Ich hätte für den Charlie, glaube ich, 10 Jahre gearbeitet, wenn es gewesen wäre, weil er wirklich einfach ein toller Typ war. Ja,
tolle Geschichte, toller Rückblick auch, weil es auch zeigt, dass sich seiner Leidenschaft oder für seine Leidenschaft einstehen, auch wenn, so wie du gesagt hast, der Vater dir den Vogel zeigt und sagt, jetzt zahlst du den Flug noch alleine und verdienst dort eh nichts. Aber ich finde es immer inspirierend, sowas auch zu hören, weil es, finde ich, auch wichtig ist, seiner Leidenschaft so nachzugehen, dass man nicht immer alles durchkalkuliert. Ja. In Anfangsjahren. Ja, also wenn man einen Businessplan macht und dann seine Restaurant eröffnet, muss es natürlich anders sein, keine Frage.
Ja. Naja, über 30, wenn man ist, Talent ist eine Geschichte, aber dann muss man es können irgendwann. Irgendwann muss man es können, ja.
Ja. Weil du vorhin das jetzt erwähnt hast, es ist offenbar ein Buch in Arbeit. Was sind jetzt für die Zukunft noch so Dinge, die du angehen möchtest oder die passieren werden?
Wie gesagt, die Pandemie ist vorbei, hoffentlich, und das ist das erste Jahr im neuen Restaurant, aber wir haben alle Fälle Pläne, auch die Gruppe von uns, dass wir andere Restaurants ins Leben rufen und vielleicht machen wir auch ein Fine Dining Restaurant wieder mal im späteren ein paar Jahren, aber ich sage jetzt mal, Koloman ist ein Konzept, wo mit Sicherheit vielleicht ein Kaffeehaus oder sowas in der Richtung auch passiert. Und das andere Restaurant wird wahrscheinlich ein Seafood-Restaurant werden, was ich immer machen wollte, aber nicht auf Fine Dining, sondern ich habe immer geliebt, Hamburg war immer eine Stadt, die ich geliebt habe, wenn ich dort war. Und auf diese Geschmäcker Nordsee irgendwie mit einzubauen, mit der Energie von New York, ich glaube, das könnte ganz cool funktionieren.
Fischbrötchen. In New York.
Viel Trüffel drauf, nee.
Klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend, ist aber tatsächlich relativ viel in deinem Kopf. Es sind viele Pläne da und Das war jetzt nicht eine Antwort, naja, ich schaue jetzt mal, dass das Koloman ganz gut funktioniert und dann, ja, sondern es ist schon, du bist an einer Vision dran, die dann auf Expansion setzt.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Auch für mein Team. Das Team, was mache ich mit meinem Team? Die werden nicht ihr Leben lang im Koloman bleiben, sondern die wollen auch wachsen und der einzige Weg, dass ich das Team irgendwie motiviere, dass sie da vielleicht der Küchenchef wird oder Sous-Chef wird.
Ja, ja, klar.
Da brauchst du andere Outlets und das ist ganz wichtig. Und,
ja. Ja, klar. Spannend und faszinierend. Lieber Markus, ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du dir jetzt diese Zeit genommen hast heute.
Sowieso, immer.
Dass wir jetzt zwischen New York und Graz doch so gut hinbekommen haben und dass wir eine kleine Zeitreise gemacht haben mit dir, aber auch einen Eindruck gewonnen haben, was New York und Gastronomie ausmacht und was ein Österreicher dort im Big Apple für kulinarische Berge versetzt. Das war unglaublich inspirierend und mir großen Spaß gemacht.
Lukas, lieben Dank, hat mich sehr gefreut und wenn du in New York bist, bitte schau vorbei.
Auf jeden Fall, das machen wir so. Dann sage ich, in diesem Sinne, liebe Grüße in den Big Apple, auf bald dort und klar, dass du dich bei uns meldest, wenn du in Graz bist. Gell?
Sowieso, ciao, ciao.